Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns, Saraswati und Rebecca. Namaste,
Saraswati. Namaste, hallo.
Wir reden heute ein bisschen über spirituelle Einweihungsprozesse für Frauen.
Ja.
Ich habe viele Fragen, wie immer.
Sehr gut.
Die erste ist, warum eigentlich nur für Frauen?
Weil die spirituellen Einweihungsprozesse für die Frau anders aussehen als für den Mann.
Warum?
Weil wir völlig unterschiedlich drauf sind, wie die ein oder anderen wahrscheinlich schon bemerkt haben. Das heißt, im Yoga gehen wir davon aus, im Tantra-Yoga, dass die Frauen Liebe sind und dass es darum geht, für Frauen bedingungslose Liebe zu lernen. Also dieses Potenzial, das sie sowieso schon haben, freizulegen, während die Männer Meditation sind. Wir merken das, wenn es nicht ausgebildet ist, dann hat es etwas von stofflich sein, Mund nicht aufkriegen. Wenn es ausgebildet ist, hat es was von Präsenz.
Und da sind Meditation.
Ja, ihr Urinstinkt, ihre Urenergie ist Meditation, ist Stille.
Gut, wir bleiben aber heute bei den Frauen. Erzähl mir mal ein bisschen mehr über Einweihungsprozesse. Wie läuft sowas ab? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe sowas noch nicht gemacht.
Also wahrscheinlich hast du es schon gemacht.
Echt?
Nur benennen wir das hier in unserer Gesellschaft nicht so. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass jede Frau Einweihungsprozesse schon durchlebt hat.
Inwiefern?
Dass wir automatisch darauf gestoßen werden, ob wir das wollen oder nicht.
Mach mal ein Beispiel für einen Einweihungsprozess.
Also so grundsätzlich mal ein Einweihungsprozess ist der Weg vom Unbewussten zum Bewussten und ein Weg vom Ego hin zu den Urinstinkten, also oder zur Intuition, die wieder zu erwecken und der zu vertrauen.
Das heißt aufs Bauchgefühl hören.
Genau.
Okay.
Das ist ein Einweihungsprozess. Und wir kommen ja schon in einer Gesellschaft auf die Welt, wo alles dafür vorbereitet wird, dass du dich eigentlich schon mit der Geburt am Start zum ersten Einweihungsprozess befindest.
Jetzt gibt es aber mehr Prozesse als nur den einen, ne? Wie viele gibt es denn?
Also die magische Zahl 7 spielt da auch eine Rolle. Das kennen wir ja von den Anthroposophen oder aus der Chakra-Lehre. Und eben auch bei den spirituellen Einweihungsprozessen 7 Stück sind das, 7 Einweihungsprozesse. Aber diese Prozesse wiederholen sich immer wieder. Das heißt, dass wir die auf unterschiedlichen Ebenen durchlaufen, dass der Prozess immer tiefer gehend ist und immer dich mehr in dein Selbst führt.
Okay. Kannst du mich mal stufenweise durch so einen Einweihungsprozess führen und wie setzt du das denn um? Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, du hast eben die Chakra-Lehre genannt, gibt aber noch andere, Beispiel Wolfsfrau.
Genau.
Mit was arbeitest du? Und
also wenn ich mit Frauen arbeite, finde ich so ein Buch wie die Wolfsfrau sehr geeignet dafür, weil es über Märchen erklärt wird. Wenn wir die Chakra-Lehre anschauen, dann ist die sehr rational und sehr klar, weil es waren einfach Yogis, die dieses Konzept erarbeitet haben. Es waren einfach Männer, die dieses Konzept erarbeitet haben. Und natürlich können wir sehr, sehr viel damit auch anfangen. Das ist auch schlüssig, dieses System. Aber für Frauen ist dieser mystische Weg, diese Mondenergie einfach viel interessanter. Die können viel mehr eintauchen in diese Bilder von einem Märchen. Und daher finde ich Die Wolfsfrau einfach ein sehr, sehr schönes Buch, weil da alle möglichen Märchen zusammengefasst wurden aus aller Welt und anhand dieser Märchen diese 7 Stufen erklärt werden.
Mhm. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, warum das jetzt ausgerechnet Wolfsfrau heißt. In der Einleitung steht, also die Autorin ist Psychologin, muss man vielleicht dazu sagen. Und sie verbindet so ein bisschen das Wesen des Wolfs mit den Urinstinkten der Frau. Zitiere ich das richtig?
Ja, das ist jetzt so ein Bild, das man nehmen kann. Also sie hat halt einfach das Wolfsrudel beobachtet und festgestellt, da sind diese Urinstinkte noch da. In so einem Rudel passiert ganz, ganz viel, das natürlich ist, das natürlich ist. Ja, das passiert einfach. Da sind die Urinstinkte intakt. Es macht sich keine Gedanken darüber. Das heißt, wenn da eine Wölfin, da wird von einer Wölfin erzählt, die irgendwie 3 Beine hat und da kommt niemand von dem Rudel und sagt, du bist aber behindert oder du bist hässlich, sondern es ist klar, dass nur sie durch die engste Felsspalte kommt, um Nahrung zu beschaffen oder da einfach hinzugehen, um irgendwas zu tun, weil die anderen es nicht können. Mhm. Und so hat jede Wölfin in diesem Rudel ihren Platz. Und es wird nicht hinterfragt.
Ich hänge bei dem Thema Urinstinkte. Welche Urinstinkte hat denn die Frau?
Also wir kommen ja mit unseren, also deswegen Ur, ja, wir kommen ja mit unseren Instinkten auf die Welt. Jedes kleine Mädchen weiß, welche Person es gut meint mit ihr und welche Person nicht. Mhm. Also wenn die Urinstinkte intakt sind, wird sich ein Mädchen immer fernhalten von jemand, wo Gefahr ausgeht. Wenn wir aber unsere Gesellschaft anschauen, wie es früher war, heute zunehmend verändert sich das ja, dann ist das Mädchen ja immer in Funktion gedrängt worden. Ah, du magst dem Mann da jetzt nicht die Hand schütteln, musst jetzt aber, das ist unhöflich, wenn du das nicht machst. Also ist es ein Verstoß gegen ihr Urinstinkt und sie muss es machen. Mhm. Ja, das, also heute werden ja Mädchen zunehmend anders erzogen, dass sie da in ihren Urinstinkten gelassen werden, dass es dann mehr akzeptiert wird. Aber es war ja lange Zeit nicht so. Und so ist einfach Urinstinkt systematisch zerstört worden. Wenn ein Mädchen lernt, ich kann mit diesen Urinstinkten gar nicht hier in dieser Gesellschaft, dann muss es sich auf was anderes konzentrieren und das ist dann eben der Kopf. Mhm. Es sind Ideen, die Gesellschaft für dieses Kind, für dieses Mädchen vorgibt und das Mädchen wird da hineingepresst in diese Ideen, in diese Vorstellung.
In die Rollenkonzepte, in die Gesellschaft.
Ja, diese Rollenkonzepte.
Am liebsten brav und angepasst und widerspricht nicht und erfüllt die Rolle.
Also heute werden ja Mädchen nicht mehr unbedingt so erzogen, dass sie jetzt einem Konzept folgen müssen oder dass sie funktionieren müssen. Da wird ja zunehmend drauf geachtet, dass sie sich frei entfalten kann oder dass die Urinstinkte auch gewahrt werden, auch wenn es vielleicht nicht so beschrieben wird. Also da ist ein Gefühl, ein Bewusstsein so entstanden. Aber auf einer subtileren Art ist trotzdem der Prozess noch da. Das heißt, diese Einweihung findet trotzdem statt, weil wir heute mit Filmen zum Beispiel konfrontiert werden, die ein Bild ja auch vorgeben. Man lernt einen Mann kennen und verliebt sich und dann heiratet man und dann kauft man sich ein Haus und dann kriegt man Kinder und so. Das sind ja alles auch Kopfideen, die jetzt zwar nicht mehr unbedingt von der Gesellschaft vorgelebt werden, aber halt sehr wohl über die Medien. Und das ist die erste Stufe, die hinführt zu dieser, oder es ist eigentlich die erste Einweihung mit Kopf. Geburten konfrontiert zu werden und zu schauen, wie fühlt sich das an. Wenn wir jetzt ein Märchen aus der Wolfsfrau rausnehmen würden, dann wäre das jetzt sehr komplex, diese Stufen anhand der Wolfsfrau zu erklären, weil die Märchen sehr tiefgreifend sind, sehr genau auf diese Prozesse eingehen. Und vor allem diese Märchen kennt jetzt so niemand. Deswegen dachte ich, übertragen wir das jetzt heute einfach mal auf Aschenputtel. Mhm. Dass wir nebenher immer anhand von Aschenputtel diese 7 Stufen erklären. Weil ich denke, dieses Märchen kennt jeder, damit es ein bisschen deutlicher wird, von was ich eigentlich gerade spreche.
Ja.
Also gehen wir mal in die erste Stufe. Genau diese Kopfideen, mit denen man konfrontiert wird als kleines Mädchen. Und das kleine Mädchen malt sich dann aus, ja, irgendwann wird der Prinz auf dem weißen Pferd irgendwie angaloppiert kommen und dann ist irgendwie alles gut. Und in dieser Welt von diesem kleinen Mädchen ist alles in Ordnung. Also bei Aschenputtel, da gibt es noch die Mutter, da gibt es der Vater und sie ist das Königskind und fühlt sich soweit sicher und denkt, ja, so wie das, wie sie das Leben jetzt lebt, soll es bleiben und so ist alles gut. Mhm. Und das ist aber noch, da ist nichts integriert, da ist nichts erkannt, sie hat sich selbst nicht erkannt. Und sie lebt einfach in einer Idee von Vater, Mutter, Kind. Eine gesellschaftliche Idee. Und die Prozesse, die wir jetzt beschreiben, die beziehen sich immer auf das Innenleben und auch auf das, was dann im Außen gespiegelt wird. Es läuft immer parallel. Also das bedeutet, praktisch im alltäglichen Leben, ein Mädchen wächst mit dieser Idee des Märchenprinzen auf, läuft irgendwem über den Weg und projiziert diese Idee in diesen Mann hinein und lässt von dieser Idee nicht ab, bleibt in der Beziehung, heiratet, bekommt Kinder und irgendwie spürt sie, es entsteht Leid in mir. Ich bin überhaupt nicht glücklich, ich müsste doch glücklich sein. Aber ich bin es nicht. Und wie lang dieser Leidensprozess geht, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt vielleicht Frauen, die kommen nie über diese erste Stufe hinaus und sind lieber bereit zu leiden. Oder wir hatten es im letzten Podcast von der Depression, also die fallen vielleicht sogar einfach in eine Depression, weil sie nicht erkennen, hier geht es um einen Einweihungsprozess. Es wäre an der Zeit, jetzt einen Schritt weiter zu gehen.
Ich würde gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Mhm. Verstehe ich das dann richtig, dass die Frau so das Familienbild im Prinzip, also damit aufwächst, das Klassische, was du sagst auch, Mann finden, heiraten, Haus, Kinder und so weiter, und dass sie dann in der Rolle drin ist und dann für sich feststellt, es erfüllt mich gar nicht, das macht mich nicht aus. Macht sie das unglücklich?
Oder das macht sie unglücklich, weil die Motivation die falsche war, in die Ehe reinzugehen.
Was wäre denn die richtige Motivation?
Liebe. Liebe wäre die einzig richtige Motivation. Aber in dieser ersten Stufe hat ja die Frau, zwar hat sie diese Liebe in sich, aber sie ist noch nicht freigelegt. Das heißt, sie hat vielleicht noch gar nicht so das Gefühl dazu, was ist denn Liebe eigentlich? Mhm. Wie fühlt sich Liebe an? Es sind gar nicht wenige Erwachsene, die das nicht wissen.
Wie fühlt sich denn Liebe an?
Groß, frei, warm, lebendig, leicht, glücklich.
Im Gegensatz zu der funktionalen Ehe.
Davon passiert ja nichts. Bei einer funktionalen Ehe ist die Idee da, ich möchte mich leicht fühlen, ich möchte mich warm fühlen, ich möchte mich geborgen fühlen und ich möchte. Mhm. Und mit diesem Ich möchte geht die Frau dann in die Ehe rein. Und natürlich, der Mann wird es ihr nicht geben. Er kann es ihr nicht geben. Weil sie nur möchte. Mhm. Sie ist nur nicht bereit, das wirklich zu leben, sondern sie möchte es einfach nur.
Was heißt denn nicht bereit, das zu leben?
Es bedeutet, dass sie sich noch nicht mit sich auseinandergesetzt hat und noch nicht in sich geschaut hat, warum lebe ich es nicht einfach, wenn ich es denn möchte? Es hindert sie ja nichts daran, Liebe zu leben. Mhm. Aber faktisch tut sie es ja nicht. Mhm. Sie hat nur die Idee davon, dass sie es gerne machen möchte und projiziert diese Idee nach außen. Der andere möge sie lieben, damit sie sich selbst lieben kann. Und das funktioniert natürlich nicht. Und daher die Motivation ist die falsche.
Okay, verstehe.
Sage ich jetzt mal so pauschal, ich will jetzt nicht damit sagen, dass jede, die jetzt in eine Ehe reingeht, da falsch liegt, aber das wäre jetzt einfach nur ein klassisches Beispiel für diese erste Stufe. Ich verrenne mich in eine Idee, in eine Kopfgeburt, die aber mit meinem tatsächlichen Gefühl überhaupt gar nichts zu tun hat. Mein Gefühl will nämlich was komplett anderes. Aber ich habe halt keinen Zugang zu dem Gefühl, also lebe ich diese Kopfideen.
Ja, und mache meinen Selbstwert von jemand anderem abhängig.
Ja.
Und erwarte und im besten Falle, in Anführungsstrichen, ironisch gesprochen, weiß der andere gar nicht, was ich erwarte. Aber ich habe so diese Grundidee, der andere muss doch und so, ne?
Ja.
Mich lieben und so weiter und so fort. Und das funktioniert nicht. Okay, jetzt bin ich bei dir.
Ja. Und da entsteht ja, also durch eine Kopfgeburt, irgendwann schafft sich das Gefühl natürlich einen Weg nach draußen. Irgendwann kommt es nach oben und dann entsteht ein Gefühl zum eigenen Leben. Und das Gefühl ist ja dann oft Leid und Trauer, weil einfach erkannt werden muss, das war eine komplette Illusion, die ich mir da gemacht habe. Und ich bin gerade dabei, aufzuwachen. Das heißt, ich bin dabei, bewusst zu werden. Und da sind wir dann im Einweihungsprozess.
Ja, und in der Scheidung.
Nein, okay. Also zumindest, also ich sage mal, es ist noch nicht automatische Scheidung, zumindest in der Erkenntnis, da, so wie ich mich jetzt entschieden habe, so wie ich jetzt im Moment mein Leben gestaltet habe, bringt es mir nichts, fühlt es mich nicht aus, also muss ich andere Wege finden, damit es mir gut geht.
Ja,
okay. Das ist der Einweihungsprozess. Also weg von der Idee hin zum Authentischen, hin zu dem, was Freude bereitet.
Mhm. Also Einweihungsprozess ist im Prinzip das Erkennen von einem Zustand.
Ja, das Erkennen und Anerkennen eines Zustands, ja.
Okay. Wie geht's dann weiter?
Ja, die zweite Stufe heißt in der Wolfsfrau die Zerstückelung. Also da hört man schon an dem Wort, das ist kein schöner Prozess. Und man hört am Wort das Märchen, das in der Wolfsfrau dazu beschrieben wird, das hat schon was so, da geht das schon zur Sache. Aber wir bleiben jetzt bei Aschenputtel. Da geht es ja auch zur Sache, die Mutter stirbt.
Mhm.
Also diese Illusion, die das Mädchen sich da gemacht hat, ist falsch. Die Mutter stirbt. Also dieser Königinnenaspekt, den sie für sich gefühlt hat, ich bin ja die Königstochter, muss sie erkennen, ich bin überhaupt nicht die Königstochter. Ich habe nur so getan, als wäre ich die Königin, als wäre ich die Königstochter. Aber da steckt überhaupt nichts dahinter. Also das ist dann dieser weibliche Anteil in einem, die Mutter, die da verlässt, wo man erkennt, okay, die gibt es nicht. Mhm. Die ist nicht ausgebildet. Und sie bittet den Vater, also den Animus in sich, diesen männlichen Aspekt in sich, um ein Geschenk, um diesen Haselnusszweig. Die Stiefschwestern von ihr, die möchten andere Sachen, die möchten äußerliche Sachen. Die gehören noch zu der ersten Stufe. Das sind diese kindlichen Vorstellungen von dieser Oberflächlichkeit, die da noch ist. Aber da in dieser zweiten Stufe entsteht eine Reife in dem Mädchen. Also sie erkennt, dieser Schmuck und schöne Kleider, das allein ist es noch nicht. Ich möchte diesen Haselnusszweig. Mhm. Ich pflanze den ein. Und es ist erstmal nur ein Zweig, es ist noch kein Baum oder kein Busch. Da ist noch nichts passiert. Die Zerstückelung ist ein altbekannter Einweihungsprozess, der vielleicht heute mit einer Kommunion gleichzusetzen ist. Also nur, dass wir da heute anders mit umgehen, aber da kommt es vielleicht her, also dieses Thema weißes Kleid zu tragen oder dieses Thema aus dem Göttinnenkult zu sagen, okay, das ist so der erste Schritt in eine Priesterinnenschaft, nämlich die Bereitschaft, diese Zerstückelung anzuerkennen, zu sehen, okay, das Bild, was ich mir gemacht habe, das zerspringt gerade in 1000 Stücke. Das bedeutet dann auch, innere Mutter, innerer weiblicher Anteil, innerer Vateranteil habe ich keinen Zugriff, weil ich habe es nicht ausgebildet. Und ich habe eigentlich jetzt nur die Anteile in mir in der Hand, die traumatisiert sind oder die kindliche Vorstellungen in sich tragen, die Kopfgeburten in sich tragen. Also alle Anteile in einem, die man ist. Man lernt sich kennen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die zweite Stufe. Und es ist auch gleichzeitig eine Abnabelung von den Ideen, die vielleicht die Eltern mitgegeben haben, eine Abnabelung vom Elternhaus oder eine Abnabelung von einem ersten Partner oder so. Mhm. Weil der vielleicht noch Ideen verfolgt hat, die jetzt nicht mehr passen.
Mhm. Ich bin noch dabei.
Genau, also da in diesem Prozess, in dieser Zerstückelung, da hat sie ja Aschenputtel mit der Stiefmutter zu tun und mit diesen Stiefschwestern zu tun. Und die sind ja, die lassen sie ja in diesem Aschehaufen schlafen und die darf ja nicht raus in die Welt. Die gehen ja, die wollen ja da auf den Ball gehen, aber Aschenputtel darf da ja nicht mitgehen. Das heißt, das sind diese inneren Stimmen, die dem Mädchen sagen, ich bin doch aber nicht schön genug, mein Körper ist nicht perfekt genug, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht begehrenswert. Das sind diese inneren Stimmen, mit denen dann das Mädchen oder die junge Frau besser gesagt zu kämpfen hat, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Dann, bevor sie in die dritte Stufe, in die Wanderschaft gehen kann, wird sie ja aufgefordert von ihren Stiefschwestern und der Stiefmutter, hier hast du, die schütten ja dann diese Linsen aus und Aschenputtel muss sortieren.
Ja. Ja,
wie heißt es? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.
Ja, genau.
Also sie muss diese Anteile sortieren. Was möchte ich denn jetzt noch für mich aus diesem Scherbenhaufen? Was nehme ich mit? Und was gebe ich weg? Überlasse ich den Vögel? Die sollen es wegtragen. Brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und da gehören Glaubenssätze dazu, die eben suggerieren, ich bin nicht wertvoll.
Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist was, was jede Frau irgendwie mal durchlebt oder auch teilweise dann weiter in sich trägt über die Pubertät hinaus.
Genau, es begleitet einen immer weiter. Also das hört ja nicht auf, wenn man jetzt in die dritte Stufe kommt, aber man lässt es ein ganzes Stück hinter sich, weil du kannst erst in eine Wanderschaft gehen, in diese dritte Stufe gehen, wenn du einen gewissen Mut aufgebracht hast. Also der Mut bei Aschenputtel in dem Moment ist, ich lehne mich auf, ich hole mir erstens mal Hilfe, die Vögel kommen. Die helfen ihr, das zu sortieren. Das könnte jetzt ein Coach sein, das könnte ein spiritueller Lehrer sein, ein Therapeut sein, wie auch immer. Also ich hole mir Hilfe, der mir hilft, zu sortieren und aufzuräumen, damit es schneller geht, damit es klarer ist. Dann lehnt sie sich auf, diesen Mut braucht sie, sonst wird ja nichts passieren. Sie geht auch, verlässt diesen Aschehaufen und geht auf das Grab ihrer Mutter, also zu ihrer weiblichen Urkraft zurück. Und sagt, ja, dann gib du mir dieses Kleid und die Schuhe, damit ich eben auch raus kann in die Welt, damit ich teilhaben kann an dem Fest des Lebens. Mhm. Ich möchte nicht mehr in diesem goldenen Käfig sein, sondern ich möchte raus. Mhm. Also das ist, sie bittet ihren männlichen Anteil um dieses Kleid, weil dafür steht ja dieser Haselnussbaum, der dann jetzt in der Zwischenzeit gewachsen ist. Und das Grab der Mutter, also dieser weibliche Aspekt in ihr oder im Yoga würden wir sagen, die Mondenergie und die Sonnenenergie werden hier aufgerufen. Ihr zwei müsst zusammenarbeiten, damit ich am Leben teilnehmen kann. Ich brauche dieses Kleid und ich brauche diese Schuhe, damit ich rausgehen kann. Das ist die Wanderschaft und Aschenputtel traut sich das erste Mal in dieses Schloss zu gehen und zu tanzen. Mhm. Und der junge König wird auf sie aufmerksam, aber sie bricht es ja dann ab und geht wieder zurück nach Hause, legt ihre Kleider ab, geht zurück in den Aschehaufen. Noch bevor die Stiefmutter und die Stiefschwestern mitbekommen, was sie getan hat. Also könnte man jetzt sagen, diese inneren Stimmen kommen, boah, was hast du getan? Das kannst du doch nicht machen. Du möchtest jetzt dein Leben in die Hand nehmen, das geht nicht, du kannst das nicht, du darfst das nicht.
Heißt, sie hat sich das erste Mal geöffnet, hat sich ausgelebt, hat ja. Lebensfreude gehabt, war ja. ganz bei sich selbst,
genau.
hat es einfach nur genossen und hat dann gemerkt, jetzt passe ich aber nicht mehr in die Rolle, die mir eigentlich oder die ich mir vielleicht selber auch kreiert habe oder die von der Gesellschaft vorgegeben ist, wie auch immer, und geht dann erstmal wieder einen Schritt zurück und sagt, ja. oh Gott, was habe ich da gerade gemacht?
Das würde ja Konsequenzen erfordern. Also sie denkt ja im ersten Moment, es ist einfach nur ein Spiel. Und dann merkt sie aber, das würde ja eine Konsequenz erfordern, nämlich, dass sie ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwestern die Stirn bietet mhm. und sagt so, ihr bestimmt nicht mehr über mein Leben, sondern ich bestimme über mein Leben. Mhm. Und das wird da dreimal wiederholt und dreimal ist eben so auch so eine magische Zahl in den Märchen, das ist ja immer alles dreimal. Mhm. Das bedeutet, dass eine Frau mehrere Anläufe einfach braucht, dass es nicht beim ersten Mal passieren wird, dass sie losgeht und sich befreit, sondern dass es immer wieder ein Versuchen ist und noch ein Schritt weiter raus und noch ein Schritt weiter raus. Das ist die Wanderschaft, die in der Wolfsfrau da beschrieben wird, wo wir sagen können, okay, das zeigt sich so bei Aschenputtel. Im alltäglichen Leben bedeutet das, die Frau hat erste Entscheidungen getroffen, die ist vielleicht von zu Hause ausgezogen oder die hat sich getrennt von einer Beziehung, die toxisch war. Oder sie hat sich aus dem Arbeitsverhältnis befreit, das ihr nicht gut getan hat, wie auch immer diese Befreiung dann aussah. Und sie befreit sich aus einer Bewusstwerdung, das möchte ich, das kommt ins Töpfchen und das möchte ich nicht, das kommt ins Köpfchen. Mhm. Ja? Und dann geht sie auf Wanderschaft, also wenn Aschenputtel in dieses Schloss zum Tanzen geht, dann bedeutet das für den Alltag, die Frau fängt an, sich auszuprobieren. Die hat vielleicht andere Beziehungen, die sie führt, oder sie will einen neuen Beruf lernen oder wechselt die Arbeitsstelle. Sie probiert sich mit neuen Hobbys aus. Sie bekommt Lust auf das Leben und sie bekommt Lust darauf, neugierig zu schauen, was als nächstes kommt. Das ist die Wanderschaft. Sie fühlt sich überhaupt mal bereit, sich für das Leben zu öffnen. Mhm. Für das, was gefühlsmäßig in ihr ist, was stimmig für sie ist.
Ich habe jetzt so ein paar Bilder im Kopf, mhm. Dass du mich mitgenommen hast vom Mädchen über die Pubertät, die ersten Beziehungen oder die erste Beziehung hin zu, ich bin jetzt bei einer Frau bildlich im Kopf, die so Mitte 20 ist, die in der Findungsphase ist. Ist das völlig falsch?
Ach, das wäre schön, wenn man mit Mitte 20 schon in der Wanderschaft sein könnte. Und es gibt bestimmt Frauen, die sind da schon mit Mitte 20, aber das hat nichts mit dem Alter zu tun. Mhm. Das kann auch sein, dass eine Frau in den Wechseljahren ist und in die Wanderschaft geht.
Mhm. Okay.
Ja, das kommt wirklich drauf an, wie war ihr Leben vorher und wie stark war ihre Idee davon, in Konventionen zu bleiben. Kann ja auch sein, dass sie gedacht hat, ich warte, bis die Kinder außer Haus sind und dann leidet sie still vor sich hin. Und erst dann, wenn die außer Haus sind, geht es eigentlich erst los, dass sie sagt, so, und jetzt bitte ich meine inneren Eltern, also jetzt erwecke ich mein Frausein in mir und ich erwecke diesen inneren Mann in mir, der mir hilft, das umzusetzen, was ich möchte. Und dann geht erst die Wanderschaft los. Das hat mit dem Alter nichts zu tun, sondern mit der Bereitschaft, dem Gefühl zu folgen.
Mhm, okay. So, jetzt ist sie wieder zurück im Keller, oder?
Genau, dann ist sie jetzt erstmal wieder zurück im Keller in der dritten Stufe. Sie geht auf Wanderschaft, sie geht mal raus und geht wieder zurück und es verändert sich erstmal noch nichts. Es bahnt sich nur an. Die vierte Stufe, Unio Mystica, hat man bei uns im Mittelalter gesagt dazu. Und die Yogis sagen Kundalini-Erweckung dazu. Mhm. Also das ist die Vereinigung vom männlichen und weiblichen Aspekt in uns. Mhm. Also da im Yoga sagen wir, dass wir diese beiden Energien, diese Sonne- und Mondenergie erstmal in Ida und Pingala, neben der Hauptenergiebahn Sushumna, ich werfe die Wörter jetzt einfach mal so rein, entlanglaufen. Und bei dieser vierten Stufe ist es so, dass da eine Vereinigung stattfindet, dass diese göttliche Schöpferkraftenergie, die im Becken ruht als Kundalini-Schlange, bildlich nach oben steigen kann, weil die Blockaden, die vorher daran gehindert haben, dass sie nach oben steigt, jetzt freigelegt sind. Das heißt, dass diese Glaubenssätze, die hat man abgelegt an dieser Stelle. Man sagt, okay, alles, was ich bisher über das Leben geglaubt habe, wie es verlaufen soll, wie Beziehungen aussehen sollen, was Ausdruck von Liebe ist, was Ausdruck von Freiheit ist, das merke ich jetzt in Konzepte und ich lasse es los und jetzt darf die Energie fließen. Und wenn diese beiden Energien zusammenfließen, dann fließen sie in die Hauptenergiebahn in Shushumna, nach oben in diesen Energiekanal. Und dass diese Erweckung, manche Menschen spüren das gar nicht. Die merken das einfach nur im Rückblick, irgendwie bin ich heute stabiler und klarer. Andere merken das sehr, sehr deutlich, dass sie gerade eine Kundalini-Erweckung hatten, weil sie zum Beispiel ein Hitzegefühl im Körper haben oder weil sie ein unglaublich großes Gefühl der Liebe in sich spüren und der Freiheit in sich spüren. Und Menschen, die eine Kundalini-Erweckung hatten, kennen dieses Thema der Angst nicht mehr so. Heißt nicht, dass sie gar keine Angst haben, aber es bedeutet, dass sie sehr mutig ihren Weg gehen können, weil eben diese zwei Kräfte Hand in Hand gehen. Also die Ratio macht mit, entwickelt die Ideen, also das, was gefühlsmäßig da ist, entwickelt dann dieser männliche Anteil den Weg dafür, dass das umgesetzt werden kann, was mein Gefühl möchte. Also das bedeutet, dass es geht dann Hand in Hand. Aschenputtel erkennt, ich möchte gar nicht mehr in diesem Aschehaufen liegen. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Warum gehe ich nicht einfach in dieses Schloss? Aber sie tut es ja nicht. Also sie bleibt ja in diesem Haus, sie lässt sich ja abholen.
In ja, diesem, sie lässt sich finden.
Sie lässt sich finden von einem Mann.
Und wird wieder gerettet von einem Mann vom Außen. Jetzt bin ich gespannt, wie du da zurückkommst.
Ich auch. Ich auch. Warte mal.
So.
Ja, also das sind ja die inneren Aspekte erstmal. Also es ist ja kein äußeres Suchen auf der, kein äußeres Warten auf den Märchenprinz, der einen jetzt retten soll, sondern das ist der passive weibliche Aspekt in Aschenputtel. Der ist passiv. Die Mondenergie ist passiv. Sie ist empfangend. Das ist wie eine Blume. Während die Sonnenenergie ist gebend, die ist aktiv und das ist die Biene. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Prozess, dass das die Frau erkennen muss, dass sie aufhört, um die Biene rumzuwedeln als Blume. Rollen da verwechselt, vertauscht. Also das ist der, aber wie gesagt, das ist wie innen und außen. Also das heißt, in mir ist dieser weibliche Aspekt, der gefunden werden möchte, und der aktive männliche Aspekt in mir, der übernimmt die Führung und findet diesen weiblichen Aspekt. Und das ist diese Vermählung von Sonnen- und Mondenergie in mir. Und wenn das in mir stattgefunden hat, dann geht es natürlich auch in Resonanz mit dem Außen, so dass ich dann als Frau erstmalig bereit bin, einen Mann überhaupt anzuziehen, der in seiner Sonnenenergie verankert ist und aktiv auf sie zugehen kann. Vorher habe ich es nämlich oft mit Männern zu tun, die das gar nicht können, die nicht auf die Frau eingehen können, die selbst in der passiven Energie, in der Mondenergie verhaftet sind und davon ausgehen, dass es der Job der Frau ist, dass sie um den Mann außenrum schlawenzelt.
So, und dann findet sie im besten Falle einen Mann, der auf sie eingeht und ihre Bedürfnisse?
Also hoffentlich nicht, dass er auf ihre Bedürfnisse eingeht im Sinne von, dass sie es nicht mehr tun muss. Also ja. Natürlich ist schon schön, wenn er die Bedürfnisse von ihr auch anerkennt und die auch erfüllen möchte, aber nicht aus einem Zwang heraus, weil sie bedürftig ist, sondern aus einer Freiheit heraus. Das ist ganz wichtig. Und bei dieser vierten Stufe wird das erstmalig so erlebt, dass die Frau spürt, ich muss das von außen gar nicht haben, weil ich merke gerade, dass ich sowohl den mütterlichen als auch den väterlichen Aspekt in mir habe oder den weiblichen und den männlichen Sonne- und Mondenergie.
Ist sie an dem Punkt, an dem sie sich selbst genug ist dann erstmal, bevor sie auf den Mann trifft?
Ja, auf jeden Fall. Das ist für sie für jemand, der jetzt die Kundalini-Erweckung hatte, der ist so in seiner Liebe verankert, dass die Frau das erstmal sagt, ja, so und so ist es okay. Mhm. Ich kann in der Partnerschaft sein, aus einer Fülle heraus, ich muss es aber nicht.
Und dann habe ich eine andere Ausstrahlung und gehe mit anderen Menschen in Resonanz. Also mit anderen Typen als vorher.
Mhm. Die merken das ja auch. Also im Prinzip ist das der Schritt in das Erwachsenwerden. Also in dem Moment bin ich wach, bin ich da, bin ich sortiert und dann ziehe ich natürlich auch eine Person an, die genau so ist, weil jeder, der das, also ich, das merkt man ja. Also ich würde jetzt einen Mann sofort erkennen. Ich sage immer gerne, ein Junge im Mannskostüm würde ich sofort erkennen. Und andersrum natürlich genauso. Ein Mann, der erwacht ist, wird ein Mädchen im Fraukostüm sofort erkennen. Mhm. Das ist in der vierten Stufe klar, dass so, ich stehe jetzt in meiner Frau.
Mhm. Und dann?
Könnte es doch so schön sein, ja. Da könnte, im Prinzip könnte es doch da jetzt fertig sein. Das wäre jetzt bei unserem Märchen, sagen wir mal, das wäre jetzt der dritte Besuch im Schloss und sie tanzt ja so schön und irgendwie ist klar, es läuft da drauf hinaus, der König möchte sich mit ihr vermählen.
Also mal wieder bei der Ehe.
Ja, also das ist eine innere Vermählung, also eine innere, diese Kundalini-Erweckung. Ja, also das ist klar, das ist jetzt so. Mhm. Da ist jetzt, also die haben sich ja mit dem Herzen an diesem dritten Ballabend verbunden. Mhm. Also das ist ja dann dieses Sinnbild für die Kundalini-Erweckung. Mhm. Und dann könnte es doch so schön bleiben, aber das Märchen hört ja an dieser Stelle nicht auf. Sondern Aschenputtel wechselt in die fünfte Stufe. Die fünfte Stufe heißt tiefere Verbannung in der Wolfsfrau.
Das heißt?
Tiefere Verbannung klingt auch wieder, ja, man hört es schon. Also dieser Entzückungsrausch, der da durch die Kundalini-Erweckung entstanden ist, der kann nicht aufrechterhalten werden. Das heißt, es bricht, man bricht eigentlich nochmal ein. Man hat eigentlich nochmal so ein Tief, wo es um ganz uralte, abgespeicherte Dinge geht, die man nochmal auspackt. Ganz alte Traumata, die rauskommen oder wo nochmal Feinschliff gemacht wird. Mit diesen inneren Anteilen, wo nochmal genau geguckt wird, gibt es noch Glaubenssätze, die in irgendeiner Form einengen, die mich nicht freilassen in meinem Entfaltungspotenzial. In welcher Form auch immer, auf welcher Ebene auch immer. Das ist dann dieser tiefere Aspekt, der da nochmal angegangen wird in der fünften Stufe. Es ist auch oft ein Zustand, wo Frauen so ein Gefühl haben wie, ja, ich stehe da jetzt, ich habe da jetzt ganz viel für mich gewonnen und ich habe jetzt mein Leben soweit sortiert und das passt auch gefühlsmäßig alles, aber irgendwie es langweilt mich. Mhm. Irgendwie macht mich jetzt noch was unruhig und dann fängt die Frau vielleicht an, am Mann zu schauen, ja, aber warum machst du jetzt nicht noch das und das für mich? Das stört mich jetzt. Und dann fängt sie an, ja, aber beruflich, es ist zwar ein Job, den ich gerne mache, den habe ich mir aus dem Gefühl rausgesucht, der passt auch zu mir, aber irgendwie möchte ich mich doch nochmal weiter erproben. Und also das sind so die letzten Zügel vielleicht, die da noch halten. Mhm. Und in Aschenputtel ist es ja dann so, dass der Königssohn, der König losgeht und seine Königin sucht. Er hat diesen Schuh in der Hand und sagt, hey, da ist jetzt dieser Schuh. Und offensichtlich ist die Frau gerade nicht bereit, diesen neuen Schuh anzuziehen, sondern sie zwängt sich immer noch in ihre Kinderschuhe hinein. Mhm. Ist also gerade immer noch nicht bereit, zu ihrer Größe zu stehen und zu ihrer Schönheit zu stehen und zur Göttin zu werden. Mhm. Und die Stiefschwestern oder die Stiefmutter fordert ja die Stiefschwestern auf, sich in diesen Schuh reinzuzwängen. Die passen da aber nicht rein, der ist einfach nicht passend und sie fangen an rumzuhacken an ihren Füßen. Die eine hackt ihre Fußzehen ab, die andere die Fersen. Also das ist Sinnbild für weitergehen, laufen, ein Schritt nach dem anderen, sich weiterentwickeln. Ja, so diese kindlichen Aspekte der Frau oder das Ego, sagen wir mal beides, Trauma und Ego, dafür könnten die Stieftöchter stehen, die wollen sich jetzt da in diesen Schuh reinzwängen, die wissen genau, was sie wollen, aber sie wollen nicht die Veränderung gehen, sie möchten sich das irgendwie passend machen.
Also das Ego, was wieder alles ausbremst, das hatten wir schon mal in einem Podcast. Ist es das Ego?
Ja, die eine das Ego, das andere das Trauma. Mhm. So diese beiden Aspekte, die ausbremsen, die da nochmal, diese letzten Zügel, das sind diese letzten Zügel, die die Frau noch ein bisschen daran hindern, vollends frei zu werden. Also zum Beispiel, die Frau ist in einer Beziehung und ist eigentlich auch glücklich. Aber vielleicht nicht ganz hundertprozentig, was die Sexualität betrifft. Oder dann könnte sie ja jetzt sagen, ja, was mache ich jetzt? Also gehe ich jetzt wieder ins Leid? Na, dann sind wir aber wieder an Stufe 1. Oder befreie ich mich von einer Idee, nämlich die Idee, dass ein und derselbe Mann für ein und dasselbe zuständig sein soll, was ja schon ein wirklich großer Anspruch wäre. Und entscheide mich dafür zu sagen, ich kann auch andere Wege gehen. Ich kann in dieser Beziehung bleiben. Aber wenn jetzt der oder der Aspekt von mir aus auch reden, kann ja auch sein, der Partner redet nicht gern, dann suche ich mir halt einen Gesprächspartner, dann rede ich mit dem und treffe mich mit dem oder mit ihr. Mhm. Also das, was der Partner mir nicht geben kann, das hole ich mir einfach von anderen Personen oder ich erfülle es mir selbst. Mhm. Beides. Das sind diese letzten Ideen vielleicht, die noch festhalten.
Und dann kommen wir zur Stufe 6?
Dann kommen wir zur Stufe 6. Das ist dann die Aschenputtel erkennt endlich an, diese Schuhe, die der Königssohn da in der Hand hält, sind ihre Schuhe. Endlich traut sie sich hinterm Ofen hervor und sagt, okay, ja gut, da gibt's ja noch wer. Ach ja, stimmt ja, da ist ja die Aschenputtel. Da ist ja dieses wahre Selbst, das sich aber bis jetzt noch nicht getraut hat, richtig in der ganzen Schönheit zu zeigen. Mhm. Und in dem Moment geht sie in das Reich der wilden Frau, so wird es in der Wolfsfrau benannt, und steigt, also nimmt diesen Schuh. Mhm. Er passt wie angegossen. Also dieser innere Prozess ist so abgeschlossen, dass sie jetzt in diesen Schuh der Königin, in die Göttin gehen kann. Das ist wirklich dann, also ich sage mal, die Stufe 4 ist für mich so die Königin, sie nimmt ihren Thron ein, aber hier bei der Stufe 6, da geht es darum, sie geht in ihre Göttinnenkraft, sie zieht diesen Schuh an, sie setzt sich auf das Pferd und reitet los. Mhm. Und damit endet ja Aschenputtel in der sechsten Stufe mit dieser Wildheit. Also sie steigt nicht in eine Kutsche, sie steigt aufs Pferd mit dem Animus, mit dem König. Mhm. Also sie nimmt diesen Schöpfer mit, diese Schöpferkraft mit auf dieses Pferd, diesen männlichen Anteil, der ihr hilft, sich zu verwirklichen. Mhm. Aber sie hat auch den weiblichen Anteil in sich. Sie trägt das schöne Kleid, sie hat die Schuhe an, die zu ihr gehören. Sie hat ihr Frausein völlig integriert und ihren Frieden und ihre Freiheit damit, ihre Liebe dazu gefunden.
Ja, jetzt gibt's aber die siebte Stufe.
Jetzt gibt es die siebte Stufe. Ich finde es ganz gut, dass jetzt dieses Märchen an der Stelle endet, weil es fordert dazu auf zu schauen, wenn du jetzt die Göttin bist, wenn du jetzt die Schöpferkraft in dir verankert hast, dann hast du doch jetzt alles offen. da stehen ja jetzt ganz viele Türen offen. Ab da fängt es ja jetzt erst richtig an, lustig zu werden. Das heißt, dass Aschenputtel jetzt ja darüber bestimmen kann, ob sie jeden Tag einen Ball veranstalten möchte oder ob sie noch ganz woanders hinreiten möchte, ob sie vielleicht noch eine zweite Burg oder ein zweites Schloss bauen möchte. Da fängt es ja erst an, dass sie gelernt hat, mit ihrer Schöpferkraft umzugehen, völlig befreit vom Außen. Das heißt, sie hat überhaupt gar keine Idee mehr davon, dass irgendwer im Außen ihr Leben schön machen soll. Mhm. Sie fühlt das auch gar nicht mehr, sondern sie ist absolut frei, dahin zu gehen und das zu machen, was sie möchte. Das ist die 7. Stufe, das wilde Brautpaar, wird das in der Wolfsfrau genannt. Das heißt, sie hat es jetzt in sich verankert, sie ist jetzt frei, der König, er ist ja in unserem Märchen die ganze Zeit gar nicht besprochen worden. Haben wir gemerkt. Das Ganze, er spielt eigentlich nur eine Rand, er ist eigentlich nur diese Randfigur. Auch der Vater spielt eigentlich keine Rolle. Es sind immer nur so Momente. Ah, der bringt da mal diesen Haselnussstrauch. Aber dann ist er das ganze Märchen weg. Man fragt sich immer, wo ist der eigentlich?
Stimmt, jetzt wo du es sagst, gell? Ist mir nie aufgefallen.
Und auch der König, klar, er sucht sie, er ist interessiert an ihr, aber er ist ja in keinem Prozess. Mhm. Er hat gar keinen Leidensdruck, passiert ja gar nichts, außer, also er hat den Leidensdruck, dass er sie suchen möchte, okay. Mhm. Aber er, so darüber hinaus hört man nichts darüber, was er so macht. Also Aschenputtel sortiert ihre Anteile. Was macht eigentlich der König? Und an der 7. Stufe geht es genau darum, also was macht der König, was möchte die Frau jetzt verwirklichen anhand ihrer Ideen, ihrer Visionen und wie nutzt sie diese Schöpferkraft, also dieses, wie trägt sie es nach außen, wie geht sie in die aktive Energie, das umzusetzen, was sie für sich möchte. Mhm. Sie nimmt sich's einfach, nicht mit Ellenbogen, mit Liebe. Mhm. Aber sie nimmt sich's. Mhm. Sie hat nicht mehr die Idee, das steht mir nicht zu. Oder ach, darf ich das machen? Oder gehöre ich zu dem Kreis oder zu jenem Kreis? Diese Frage stellt sie sich nicht mehr. Wenn sie Lust hat, dahin zu gehen, dann geht sie dahin und fühlt sich da völlig gut. Weil sie sagt, ja, steht mir genauso zu wie jedem anderen auch. Das ist total verankert in der 7. Stufe. Und der König muss sich erst daran gewöhnen, dass es so ist, dass sie frei ist. Und das ist die Spiegelung dann auch im Außen, wo der Partner lernen muss, mit so einer Frau mal umzugehen. Mhm. Also das habe ich ja jetzt schon angedeutet. Ja, wenn die Frau jetzt völlig frei ist und sich so bedient, wie sie das möchte, was ist dann mit ihm? Also entweder er sagt, ich kann damit nicht. Dann versucht er die Frau vielleicht in die erste Stufe zurückzuzwängen, mit Gewalt, in welcher Form auch immer, subtil mit Worten oder durch Druckaufbau, ich trenne mich sonst von dir. Aber das zieht ja dann bei der Frau nicht mehr, weil sie hat ja alles in sich integriert. Das heißt, sie ist völlig in Ordnung damit. Also kann sagen, ja, okay, ich liebe dich, aber wenn du dich von mir trennen möchtest, dann finde ich das schade. Aber es bringt mich nicht aus meiner Ruhe. Es bringt mich nicht aus meiner Kraft, weil es gar nichts mit mir zu tun hat, weil ich erkannt habe, dass ich bin und das ist völlig unabhängig von dir. Mhm. So, also merkt der Mann, er hat überhaupt kein Machtmittel mehr über die Frau. Egal, was er jetzt tut, ob er wütend wird oder nicht, das spielt keine Rolle für die Frau. Die Frau fordert jetzt an dieser Stelle vom Mann, dass er weitergeht, dass er sich weiterentwickelt, dass er mit dieser Freiheit umgehen kann und dass er sich ebenfalls befreit von diesen letzten Ideen, die er vielleicht noch trägt, von diesen letzten Zügeln.
Weißt du, was ich ganz schön finde an dem Ganzen, was du erzählt hast? Ich rede mit vielen Frauen und die fangen an, sich zu emanzipieren im Sinne von, ich entwickle mich mehr zu mir hin und zu meinen Bedürfnissen. Und dann stellen die aber unterwegs fest, ich habe einen Rückschlag oder ich habe einen Hänger. Und ganz viele Frauen sagen dann, okay, dann war's das, dann habe ich versagt. Aber ich finde diese Botschaft von diesen 7 Einweihungsprozessen so schön, dass da auch quasi diese, es sind keine Rückschritte, es ist einfach man darf noch mal kurz zurückfallen und es ist aber klar, man kann dann auch weitergehen. Ja, also das ist das erlaubt, auch mal kurz zu sagen, so zwischen erster, zweiter, dritter Stufe, ich reflektiere das jetzt mal und ja, es läuft halt noch nicht so perfekt. Ne? Also ich gehe immer einen Schritt weiter, aber ich fange nicht an und muss sofort alles perfekt können.
Mhm. Ja, also es ist, glaube ich, der größte Fehler oder eine schwierige Angelegenheit, wenn du nicht an spirituelle Einweihungsprozesse glaubst. Und so sind wir ja häufig in der Gesellschaft, so wie es jetzt momentan hier bei uns ist. Wir wissen ja gar nicht, dass es spirituelle Einweihungsprozesse gibt. Wenn du ein kleines Mädchen bist, dann sagt dir das ja einfach niemand. Und das ist der Verlust an Urinstinkt der Mutter. Und diesen Verlust an Urinstinkt gibt sie an die Tochter weiter. Ja. Das heißt, dass selbst die Mutter das Kind dazu motiviert, Urinstinkte zu verraten und sich lieber mit einem Mann zu verheiraten, der vielleicht gesellschaftlich was darstellt oder eine gewisse Sicherheit bietet, als einer, der halt irgendwie durch die Welt reist und irgendwie nichts auf die Reihe kriegt, in Anführungsstrichen, nichts auf die Reihe kriegt.
Ja.
Also ja, diese Idee. Das ist dieser Verlust an Urinstinkt und dieser Verlust daran, darum zu wissen, dass es diese Einweihungsprozesse gibt. Jede durchläuft es. Und es ist immer so, dass du diese Auf- und Abs hast. Und das, was du gerade beschrieben hast, das betrifft ja dann die vierte Stufe, zu sagen, ja, ich bin doch jetzt befreit, ich habe das Rotz in mir integriert, ich habe doch diese innere Vermählung gehabt, das spüren ja die Frauen intuitiv, aber damit ist der Prozess ja noch nicht fertig.
Ja.
Und ich glaube, wenn du dann nicht weißt, ja, die Einweihungsprozesse laufen so, die laufen schon immer so, das sind Märchen, die sind Jahrtausende alt, die sind ja nicht umsonst übermittelt worden. Die sind genau deswegen übermittelt worden, weil die unsere Urahnen ganz genau darum wussten. Und ich glaube, dass dieses Wissen deswegen erhalten blieb. Es ist erhalten, weil wir Märchen als Geschichten erleben. Es sind doch nur irgendwelche Geschichten und es wurde nicht zensiert von den Männern. Weil ich glaube, dass vielleicht vielen Männern der oder zumindest in vergangener Zeit, das verändert sich jetzt auch, aber in vergangenen Zeiten hat ihnen der Zugang zu dieser mystischen Welt gefehlt und sie haben nicht erkannt, dass hinter diesen Märchen etwas steckt, dass da eine Botschaft dahinter steckt, dass es ein Rezept von Frauen an Frauen ist, wie sie ihr Leben meistern können und wie sie sich befreien können. Wäre das 1:1 in dem Buch gestanden, oder vielleicht stand es doch irgendwann mal irgendwo, das wäre ja verbrannt worden, mitsamt der Frau, die es verfasst hat. Das heißt, das konnte ja nur weitergetragen werden. Es gibt ja auch diese Priesterinnen-Schriften, kriegst du ja fast nichts. Also, ja, wo gibt's heilige Priesterinnen-Schriften?
Meinst du jetzt Hildegard von Bingen und so?
Ja, nee, also so richtige, also von, ja, weiß ich jetzt nicht, was sie jetzt in ihren Büchern stehen hat, aber es geht drum, welche Priesterin oder welche erleuchtete Frau hat jetzt ein Buch hinterlassen oder wo eine Schrift hinterlassen, wo steht, ja, das sind die Einweihungsprozesse der Frau, da, so und so gehst du mit um. Mhm. Also selbst wenn es es gab, es ist ja verbrannt worden. Mhm. Und bei den Märchen, ich glaube, da ist es einfach, war das Glück, dass es nicht erkannt worden ist, was für eine Botschaft da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Und gerade auch die Märchen, die in der Wolfsfrau zusammengetragen sind, wenn man sich das mal bewusst macht, was ist denn das für eine Botschaft? Wenn du das interpretieren kannst, das ist ja, das sind ja zu Zeiten, ist ja ein Weg in die Befreiung gezeigt worden, da hat man noch gar nicht so gesprochen. Das ist ja was rein Intuitives.
Ja. Und die Wolfsfrau, die setzt du aber auch gezielt ein in deiner Arbeit, ne?
Die setze ich gezielt ein in meiner Arbeit. Ich habe da Meditationsworkshops schon zugemacht. In den Yogakursen greife ich es nicht so auf, weil es sehr komplex ist und weil es so in die Tiefe geht. Es rüttelt ja sofort auf. Also das wäre mir jetzt zu komplex. Aber wir haben einen Frauenretreat mit der Caroline Hopp. Psychologin, Yoga-Lehrerin, Tantra-Lehrerin, die ähnlich arbeitet wie ich, da werde ich mit ihr zusammen einen Retreat machen.
Was ist ein Retreat?
Ein Retreat ist ein Rückzugsort. Mhm. Ist ein Ort, ist jetzt nicht wie ein Urlaub, einfach nur ein Urlaub, sondern es ist wirklich ein Rückzugsort, wo sich die Yogini zurückzieht, um nach innen zu gehen, nochmal zu reflektieren, welche Einweihungsprozesse habe ich durchlebt? Wie sahen die bei mir persönlich aus, um das im Nachhinein vielleicht nochmal anders zu verarbeiten und dann zu schauen, wo stehe ich jetzt und was kommt als nächstes? Weil wenn ich weiß, dass ich bei Stufe 4 oder 5 stehe, da stehen die meisten, dann weiß ich, was als nächstes kommt und dann kann ich ja viel selbstbestimmter und viel befreiter damit umgehen. Und das ist Ziel von unserem Retreat, dass die Frau, wenn sie nach dieser Woche nach Hause geht, sortiert ist, in ihrer Kraft ist, ihre Urinstinkte geweckt hat und mittels ihrer Urinstinkte durch diesen Pfad ganz sicher durchgeführt wird, den nächsten Einweihungsprozess zu meistern, weil sie es als solches begreift, weil sie nicht mehr denkt, dass sie als Nichtschwimmer ins Schwimmerbecken geworfen worden ist und sie muss irgendwie durch die Gegend paddeln und um ihr Leben kämpfen. Das denkt sie dann nicht mehr, weil sie verstanden hat, es ist ganz klar, Seepferdchen habe ich abgehakt, alles klar, Bronzeabzeichen, okay, habe ich auch, das sah so und so bei mir aus, Silberabzeichen, okay, da waren die und die Aufgaben, war ein bisschen schwieriger, aber ich habe es hingekriegt, okay, nächstes Abzeichen, goldenes Abzeichen, da muss ich die und die Aufgaben machen und der Lösungsansatz sieht so und so aus. Und meine Intuition hilft mir dadurch, wie ich es integrieren kann, wie ich es umsetzen kann. Die Frau gewinnt ja dann auch durch das, was wir machen dann in diesem Retreat, die Zuversicht und das Wissen darüber, dass ihre Urinstinkte noch intakt sind. Mhm. Das ist Ziel, die Urinstinkte zu spüren und sich führen zu lassen von diesen Instinkten. Ist ja abgespeichert. Auch genetisch schon, das, was da in diesen Büchern steht, das wissen wir ja eigentlich alle schon. Wir machen es uns nur bewusst, dass wir es schon wissen. Also das ist jetzt unser Retreat, es gibt ja sehr unterschiedliche Retreats, aber Retreat bedeutet einfach, es ist eine innere Einkehr.
Und wie sieht euer Programm aus? Also es wird jetzt keine Dauerwerbesendung, aber es interessiert mich halt, wie gestaltet ihr die Woche?
Also wie gesagt, Caro und ich haben so das gleiche Profil, nur sie hat das Thema Körperakzeptanz sehr stark und ich habe eben dieses Thema auch Bewusstseinsbildung sehr stark, wobei natürlich beide Themen immer Hand in Hand gehen, das heißt, wir beschneiden uns da logischerweise auch und das sieht so aus, dass wir morgens mit einer Meditation anfangen. Wir frühstücken dann gemeinsam, dann gehen wir in eine Yoga-Praxis, so wie wir das hier auch kennen, um uns gut zu erden, Körper gut zu spüren. Und dann lesen wir eins der Märchen aus der Wolfsfrau und geben das als Impuls in den Tag. Dann wird der Tag so sein, dass wir spazieren gehen, wandern gehen, uns ausruhen, beieinander sitzen, saunieren, yogieren, meditieren, was auch immer gerade kommt. Da wollen wir uns ein bisschen leiten lassen. Und dann werden wir wir haben auch Mittagessen dort gebucht und dann nachmittags ist frei. Und wir werden uns dann um 18 Uhr immer abends nochmal treffen für das Abendseminar bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, wo es darum geht, zu reflektieren, was bedeutet dieses Märchen jetzt eigentlich? Was hat es mit dir im Laufe des Tages gemacht? Was denkst du, wo stehst du? Das wird besprochen in der Gruppe oder auch in Zweierteams. Und wir nehmen Tools aus unserer langjährigen Workshop-Arbeit und setzen die da ein. Das heißt, es kann sein, wir müssen das erspüren. Es kommt darauf an, welche Frauen da sind und wo die gerade stehen. Und wir werden es auch wir werden uns von unseren Urinstinkten da lenken lassen. Das heißt, es kann sein, wir geben eine geführte Meditation rein oder wir machen eine Aufstellung oder wir machen eine Körperarbeit, die in welcher Form auch immer Berührung beinhaltet, sich gegenseitig halten in Zweiergruppen oder in einer größeren Gruppe. Füreinander singen, füreinander Om singen, ja, mit Tönen, mit Klängen arbeiten, überhaupt singen, tanzen, schütteln. Also du merkst, es ist, wir haben ja ein unglaublich großes Repertoire an Mittel, um über den Körper in einen Heilungsprozess zu gehen. Wobei wir heilen natürlich nicht, das muss ich ja sagen. Wir sind ja keine Ärztinnen oder Gott, doch sie ist Psychologin noch zusätzlich, aber keine Psychotherapeutinnen, sondern wir verstehen uns als also ich verstehe mich als Yogini und sie ist eben auch auf dem Thema eben wie gesagt der Frauenarbeit unterwegs, Frauenworkshops. Und wir wollen da einfach einen Anker setzen für die Frau, um zu spüren, ja, ist doch alles intakt in mir. Ich habe vielleicht nur ein vages Gefühl gehabt, aber es ist ja noch alles da. So, also es wird eine sehr intensive Arbeit auf der einen Seite, es wird eine Transformation tatsächlich sein, das ist kein Werbewort, sondern es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine Transformation sein und es wird vor allen Dingen sehr viel Spaß und Freude bringen. Ja, das ist echt das Wichtigste.
Wie bist du denn auf die Wolfsfrau gekommen? Für
dich? Ja, eine schöne Geschichte. Ich habe ja schon gehört, die Wolfsfrau haben ganz viel in ihrem Bücherregal stehen und wissen es gar nicht, weil sie es von irgendwem zugesteckt gekriegt haben oder die Mama es gelesen hat oder sonst wer irgendwie es, warum auch immer, in dieses Bücherregal gestellt hat. Und ja, in der Tat ist die Wolfsfrau auch auf so einen komischen Weg zu mir gekommen bei einer früheren Freundin von mir, die ihren Keller ausgemistet hatte nach einer Trennung. Habe ich ihr ein bisschen geholfen, den Keller auszumisten und dann kam ihr plötzlich die Wolfsfrau in die Hand und dann guckt sie da drauf und sagt, ja, es ist auch ein Geschenk von meinem Ex-Mann. Ja, also das war mir jetzt irgendwie zu komplex, damit kann ich nichts anfangen, aber du bist doch so drauf, nimmst du doch mal mit, dir gefällt es wahrscheinlich.
Ja, aber irgendwas muss dich ja angesprochen haben an dem Thema Wolfsfrau, irgendwas musst du doch
damit verbinden. Nein, überhaupt gar nicht, weil ich hatte dieses Buch in der Hand und ich denke nur, naja gut, ich habe das Buch in der Hand, ja gut, okay, ich nehme es mal mit und dann stellte ich es ebenfalls in mein Bücherregal und da stand es und ehrlich gesagt, ich fand Wolfsfrau vom Namen her so, oh, die Wolfsfrau, das ist ja, ja so was Archaisches und was ist, also ich fand diesen Titel einfach irgendwie, hat mich das nicht angesprochen. Ich weiß nicht wieso, ich hatte irgendwie so ein Desinteresse, es ist auch ein Riesenbuch, es ist auch echt, also ich habe jetzt die alte Ausgabe, es ist irgendwie so ein dickes Buch. Und
dann, also ich habe die Neuauflage, es ist immer noch dick.
Es ist immer noch dick, ja. Ja, aber ich finde, meins sieht noch dicker aus als schon. Deins.
Ja, deins ist ja auch gebunden.
Ja, meins gebunden, ja. Also es stand da jedenfalls in diesem Regal. Ich hatte aber nie das Ding, ich tue es weg. Ich dachte irgendwie, irgendwann kommt es raus. Und dann hatte ich Meditationspädagogen-Ausbildung hier geleitet und meine Schwester war mit in der Ausbildung drin und sie hat eine Meditation umgeschrieben aus der Wolfsfrau. Und dann dachte ich, ist ja interessant, wie kommt sie denn jetzt zu der Wolfsfrau? Das Buch habe ich doch auch irgendwie zu Hause. Und dann bin ich in Urlaub gefahren, dann stand ich vor meinem Bücherregal, dachte, okay, welches Buch nehme ich mit? Und dann dachte ich, okay, Fachliteratur, vielleicht sollte ich mal nicht immer nur arbeiten, nicht immer nur spirituelle Bücher lesen. Ah, da ist die Wolfsfrau, was ist denn das eigentlich für ein Buch? Das steht da ja schon seit Ewigkeiten rum. Ich nehme es halt mal mit. Und dann habe ich das in meinem Urlaub verschlungen, ich fand es großartig. Ich dachte, das ist ja die Offenbarung. Es war für mich so da, ja, das ist noch schöner beschrieben und noch klarer beschrieben. Ich wusste vieles schon, aber nicht in der Klarheit und nicht in dieser, ja, das ist ja unglaublich auch komplex, ja, wie die da auf die unterschiedlichen Nuancen der Psyche der Frau eingehen in diesen Märchen. Mhm. Und es wird auch interpretiert. Ich bin ja immer noch Mensch, denn ich interpretiere ja gerne auch selber noch. Und dann wird da so ein Gesamtbild für mich draus, dass ich es verinnerlichen kann, dass ich es verstehen kann. Also auf diesem Verinnerlichten spreche ich ja jetzt, das ist ja jetzt nur so frei aus der Erinnerung heraus, nicht mehr so ganz genau aus der Wolfsfrau. Aber das ist ja das Verinnerlichte, was man dann aus so einem Buch rausnimmt. Ja.
Also ich habe es mir bestellt und war an dem gleichen Punkt wie du, dass ich gedacht habe, Wolfsfrau, okay. Das Wort ist, da hatte ich erstmal wenig bis gar keinen Zugang, dann habe ich angefangen, das zu lesen. Und direkt am Anfang kommt so das Bild der angepassten Frau, die sich wunderbar einfügt in das gesellschaftliche Bild und das, was man von ihr erwartet. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, also ich meine, das Buch ist in den 90ern erschienen und genau das ist aber das, was uns jetzt immer wieder auch begegnet. Das Thema Urinstinkte und dieses Angepasstsein, aber eigentlich merkt man, man passt da nicht rein in diese Rollen, in diese Vorstellungen, diese Klischees. Da waren wir ja auch ganz am Anfang, ne? Mhm. Und das nehme ich auch ganz stark momentan wahr. Und wenn du dann auch so siehst, warum Bücher wie Alte weiße Männer von Sophie Passmann so gelesen werden, dann sind wir genau bei dem Thema eigentlich auch fast wieder. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu weit hergeholt ist, es mit Emanzipation zu verknüpfen, aber ich glaube, die jungen Frauen, die brechen da auch teilweise schon aus. Und ich finde es total spannend, zwischendrin zu stehen, also die Jungen zu beobachten und die ältere Generation, die mit diesen Rollenklischees noch eher aufgewachsen ist als ich, zu beobachten. Und sie holen sich aber gegenseitig ab. Und da steht jetzt wieder die Wolfsfrau, ne? Also und da fügt sich alles wieder irgendwie zusammen. Ich glaube, dass dieses Buch sehr aktuell ist und eigentlich zu der Entwicklung und zu der Auseinandersetzung mit dem Frausein gerade wunderbar auch in die Zeit passt.
Ja, es ist sehr aktuell, nach wie vor, wie vor 1000 Jahren auch, ja. Oder 2000 Jahren. Aber es ist, wie du sagst, aktueller denn je. Und ja, stimmt eigentlich, es ist wirklich spannend. Wir stehen ja tatsächlich mittendrin zwischen diesen Generationen. Wie gesagt, ich beobachte schon, dass es auch bei den jungen Frauen beides gibt, nämlich die, die unbedingt an ihren Kopfgeburten festhalten wollen, die dieses Bild vom Märchenprinz aufrechterhalten wollen, komme, was wolle. Aber sie haben heute einen anderen Zugang zu ihren Gefühlen, weil wir es ja schon anders vorleben oder auch andere Tools haben, da reinzuspüren und zu gucken, wie kriegst denn du Zugang zu deinen Gefühlen? Also von daher denke ich, dass ihr Entwicklungsprozess auch schneller vonstatten gehen wird. Aber dieser Widerstand ist schon auch zu sehen bei den jungen Frauen. Erstmal.
Ich nehme es auch durch die Werbung wahr. Also es wird ja viel authentischer, ne? Die Plus-Size-Models, die Werbung von einem sehr bekannten Seifenhersteller, der halt nicht mehr die perfekt geformten Frauenkörper zeigt, sondern so wie die Frauen halt sind, in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen heißt. Mhm. Es ist schon stärker in unserer Gesellschaft verankert, nicht mehr so perfekt zu sein. Aber natürlich, es gibt immer noch diesen Anspruch.
Es ist verankert, aber gerade jetzt meine Kollegin und Freundin, die Caroline Hopp, die geht ja jetzt gerade mit einer Wanderausstellung durch Deutschland mit Fotos von nackten Frauen jeden Alters und jeder Körpergröße und sie macht schon ziemlichen Wind damit. Also es ist schon also immer noch so, dass es ein Aufreger ist, dass es was Spannendes ist und dass es polarisiert und das ja und sie wird gefragt, wie kommt sie dazu? Also es ist eigentlich interessant. Ja, wir sollten meinen, wir sind da schon viel weiter, aber Fakt ist, ich war jetzt als sie in Mannheim ihre Vernissage hatte, war ich auch auf der Vernissage eben und das war voll, das war knackevoll, diese Fotoausstellung. Und da standen ein paar von den Frauen, die da fotografiert worden sind, auf der Bühne und haben über ihre Geschichten erzählt, was sie sich von ihren Eltern oder von ihrem Umfeld anhören mussten, weswegen sie jetzt nicht perfekt sind, so mit ihrem Körper, wie sie sind. Und wie sie sich auch da befreit haben. Es war wirklich sehr bewegend und sehr emotional, da zu stehen. Da waren ja auch Männer und Frauen, das zu spüren. Und Caroline stand da und fragte, ja, macht mal die Hände hoch. Wer von euch hat schon mal so dieses Thema gehabt, sich nicht wohlzufühlen im eigenen Körper? Sie hatte einen Trick angewendet. Sie hat gesagt, mach mal die Augen zu. Es haben sich alle sicher gefühlt und hatten dann die Hände um. Und dann sagte sie, jetzt macht ihr mal die Augen wieder auf und guckt euch mal um. Ja, das war dann natürlich toll, weil man hat sich umgeschaut und festgestellt, ja, boah, das sind ja fast alle, so gut wie alle, Männer und Frauen. Mhm. Fängt ja bei Männern zunehmend auch an, dass da kritisiert wird und dass es Idealvorstellungen gibt. Mhm. Also beides. Und dann gibt es aber wirklich auch diese ganz jungen Leute. Ich habe in meiner Yogalehrerausbildung ganz junge Frauen drin, die haben sich schon so früh auf den Weg gemacht, die waren schon so früh in diesen Prozessen drin und die sind wirklich bereit zu sagen, ja, ich gehe da durch, ich gehe da durch, ich gehe da durch. Mhm. Mir ist das klar, dass diese Einweihungsprozesse nötig sind, also nehme ich die an und mache das. Mhm. Also es gibt beides.
Ja, aber es ist, also es wird zumindest mal wahrgenommen, es wird zumindest mal diskutiert. Ich hatte letztens so eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich bin ja 42 und mir hat ein Mann gesagt, ja, jetzt wird's aber auch langsam echt eng, ne? Jetzt, also du bist ja dann nicht mehr so sichtbar. Ja, also musst ja wirklich jetzt mal gucken, dass du in eine Beziehung kommst, weil sonst wird's echt eng. Und ich hab aber das große Glück, Freundinnen zu haben, die sind zwischen 50 und 70 und es ist mir total wichtig, das zu sagen, weil es auch so ein bisschen zu dem Thema Wolfsfrau passt. Und die eine, die ist so zwischen 60 und 70 und die hat jetzt gerade einen Mann kennengelernt. Einfach so. Ja. So. Und die genießt ihr Leben. Heißt, also mit 40 ist das Leben noch lange nicht vorbei.
Nein.
Und das, ja. Na, aber das sind wieder so die totalen Klischees und die Rollenvorstellungen, die immer noch existieren. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch die Frauen, die sagen, ja, ist mir doch egal, ich lebe mein Leben. Auch mit 60, 70, 80 und setze mich auf ein Schiff und hab meinen Spaß oder auf irgendeine Insel an den Strand und feiere mein neues Leben mit meinem neuen Partner. Und
ja, da muss die Gesellschaft sich noch dran gewöhnen an diese wilden Frauen, die es jetzt mehr und mehr geben wird.
Gott sei Dank.
Ja. Das wird noch ein, da müssen sich manche wirklich dran gewöhnen. Das ist, also an solchen Aussagen merkst du ja, der ist in dieser Stufe 1 verankert. Er hat diese Idee von, eine Frau muss ja irgendwann in einer Partnerschaft sein und muss ja Kinder haben. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass die Frau für sich sowas wie eine Priesterinnenschaft gewählt hat. Das bedeutet, dass sie sagt, mir ist klar, dass es immer innen wie in außen sein kann. Es kann aber auch sein, dass ich diese Prozesse alle in meinem Innern durchlebe und gehe und gar nicht im Außen leben möchte. Das kann doch sein. Wobei eine Priesterinnenschaft nicht, bitte nicht zu verwechseln ist jetzt mit einer evangelischen Priesterin oder so. Also ich meine damit jetzt eine Priesterinnenschaft im Sinne von eine Frau, die sich dieser spirituellen Einweihungsprozesse bewusst ist, die sehr bewusst diese Prozesse auch durchläuft, die sehr in ihrer Eigenverantwortung verankert ist und damit beschäftigt ist, Liebe in sich zu entfalten, Frieden in sich zu entfalten. Und die ja dann in der siebten Stufe so frei ist zu sagen, ich muss das nicht im Außen leben. Mhm. Und wenn sich die Gelegenheit bietet und ich Lust darauf habe, dann mache ich das. Einmalig oder dauerhaft. Auf einer sexuellen Ebene, auf einer beruflichen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene überhaupt. Weil sie ja ihren Gefühlen treu bleibt, ihrer Intuition treu bleibt. Und dann kann es natürlich sein, dass ihre Intuition heute so sagt, morgen so sagt. Das hat aber nichts mit Unverbindlichkeit zu tun. Ganz im Gegenteil, das hat was mit einem hohen Maß an Verantwortlichkeit zu tun, in erster Linie zu sich selbst zu stehen. Und in zweiter Linie den anderen in seiner Kompetenz zu lassen, damit umzugehen oder zu lernen, damit umzugehen, weil die andere Person sich ja auch befreien soll. Also mit einer Priesterin oder mit einer Frau zusammen zu sein, die eben dieses wilde Brautpaar in sich zu verankert hat, das ist schon eine Herausforderung, weil die lässt, wenn sie denn in der Partnerschaft ist, den Partner nicht einfach ruhen. Einfach nur durch ihr Handeln. Einfach nur durch diese Konfrontation, diese alltägliche, ich bin befreit und du?
Mhm.
Ja. Das ist schon schwierig.
Ist aber auch schön.
Es ist schön und schwierig.
Ganz schön schwierig.
Ja, klar. Man muss da halt dann, muss da, wie ich sagte, der König muss dann halt auch ablegen, Ideen, Zügel, Konzepte. Der hat ja, also da muss sich der Mann ja erst dran gewöhnen, dass er keine Macht mehr über die Frau hat, keine Kontrolle mehr über die Frau hat. Sondern dass er aufgrund seiner Stärke, seiner Präsenz und seiner Klarheit auf sie zugeht und ihr sagt, was er möchte. Und das können viele Männer nicht. Das ist für die, oh. Weil was macht diese Frau mit ihm, wenn er auf sie zugeht? wenn sie befreit und wild ist, bricht sie ihm dann das Herz? Natürlich kann sie das nicht, aber weil er ja auch befreit sein sollte. Mhm. Aber das ist der Prozess, deswegen ist es nicht so leicht.
Aber ich meine, da ist ja immerhin ein Veränderungsprozess dann angestoßen. Ich finde es gut.
Ja, definitiv. Definitiv. Wir Frauen, wir haben ja den gleichen Prozess, nur vielleicht einen Tick früher. Also das ist jetzt wirklich auch die yogische Denke, was ich sage. Die yogische Denke geht dahin, die Frau geht voran. Ladies first. Ah. Und wenn die Frau da steht, wo sie stehen soll, hat der Mann die Möglichkeit, sich da mitzubewegen. Das heißt nicht, dass er erst dann anfängt. Das läuft natürlich auch parallel. Aber so der letzte Schritt oder die Frau ist immer einen Schritt voraus. Und das siehst du auch in der spirituellen Szene, in der Yoga-Szene, in der Heilerinnen-Szene. Es sind doch weitaus mehr Frauen, die sich auf den Weg machen als Männer. Es sind immer auch Männer dabei, aber es sind mehr Frauen. Das ist ja schon ein Anzeichen dafür. Offensichtlich gehen die Frauen voran.
Ja.
In ihre Macht wieder zurückzukehren, in ihre Urinstinkte zurückzukehren und dann erstmalig in der Geschichte der Welt, nicht erstmalig, aber seit vielen tausend Jahren endlich wieder, sind dann die Frauen in der Position, ihren Männern auch die Stirn zu bieten und nicht mehr um sie herumzuschlawenzeln und ihnen ganz klar zu sagen, du bist der Präsident von dem Land XY, aber du möchtest gerade einen Krieg anzetteln. Ich glaube, dass du spinnst, das machst du nicht. Mhm. Jetzt mal grob gesagt. Also diese Frauen werden ihren Männern, werden nicht zulassen, dass ihre Männer diese destruktive, reine Sonnenenergie nach außen fließen lassen, ohne dass sie gemischt wird mit der Mondenergie, nämlich mit ihrer weiblichen Präsenz. Die werden dafür sorgen. Und das ist so das Versäumnis der Frau an der Stelle, dass sie zu lange gedacht hat, dass der Mann allein das Beste für die Welt ist. Und das ist es halt nicht. Es müssen beide Energien miteinander ineinander fließen, Hand in Hand sein. Die Frau alleine ist für die Welt auch nicht das Optimale, weil sonst würde nicht viel passieren, weil es würde geboren werden, aber es würde kein Voranschreiten vielleicht stattfinden, weil das ist die Sonnenenergie. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen und dieses Versäumnis muss die Frau jetzt gerade ganz stark aufholen, den Sohn nicht mehr als den Prinzen großzuziehen, sondern den durchaus auch zu fordern in seiner Kompetenz und in seiner Selbstständigkeit. Und das geht aber dann auch nur, wenn die Frau in sich diesen Animus anerkannt hat, wenn sie den Mann in sich nicht mehr, der ist ja eh nicht ernst zu nehmen oder dem kann man ja nichts zutrauen oder lass den mal schwätzen. Ja, wenn ich das im Außen zu meinem Mann sage, dann kann ich es in mir, in meinen inneren Mann auch nicht integrieren. Mhm. Und dann bringe ich das meinem Sohn natürlich auch eher so bei, wie ja, na gut, von euch ist ja nichts zu erwarten. Ja. Mhm. Ihr könnt ja eh nur Kriege führen. Also das ist das Versäumnis der Frau, dass sie diesen Frieden in sich mit ihrem männlichen Anteil nicht geschlossen hat und daher auch nicht das im Außen einfordern konnte. Mhm. Und das muss sie jetzt tun, weil es sonst, ich denke, sie tut es schon, wir sehen das schon, weltweit wird es mehr und mehr gemacht, dass die Frau keine Angst mehr hat, dem Mann zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Oder du möchtest aus Profitgründen irgendwas zerstören, da mache ich nicht mit. Ich sage das jetzt ein bisschen platt mit Mann, Frau. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im Yoga ja immer beide Energien in uns haben. Das heißt, logischerweise, wir können diese Rollen auch tauschen. Wie auch immer, in welcher Konstellation auch immer. Ich spreche nur von der Energie, die die Person lebt. Nicht per se über den Mann an sich oder über die Frau. Ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen. Es ist nur eine Tendenz, dass es oft so sortiert ist. Es kann aber auch ganz anders sein. Vom Geschlecht her jetzt meine ich.
Ja.
Also ich will ja nicht damit sagen, der Mann ist jetzt für die Zerstörung der Welt zuständig. Sondern es kann ja auch sein, dass eine Frau in der männlichen Energie sehr stark drin ist und dann einfach nur noch das Ziel sieht, aber nicht mehr sieht, was drumherum passiert. Mhm. Das wäre ja genauso destruktiv. Also nur allein das Geschlecht macht das nicht aus, sondern es bedeutet nur, dass wir beide Energien friedvoll miteinander vereinen dürfen.
Ja. Jetzt haben wir wieder lange geredet. Du weißt, welcher Satz jetzt kommt.
Haben wir alles gesagt. Ja, ich denke, wir haben alles gesagt.
Echt?
Ich glaube schon. Hast du noch eine Frage?
Nee.
Aber wir können es ja mal so in den Raum schicken, ja, dass wenn irgendwo Fragen sind, dass man das in den Kommentaren hinterlassen kann.
Sehr, sehr gerne, dann greifen wir das beim nächsten Mal auf.
Wenn Fragen sind, dass man das hinterlässt oder wenn jetzt über das, was wir gesagt haben, ein anderes Thema aufgekommen ist, das wir vielleicht jetzt nur angeschnitten haben, wo einfach eine Frage ist, ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr über das Thema oder über die und die Stufe, dann können wir das ja gerne machen.
Mhm. Deal, finde ich gut. Mhm. Ich bin gespannt. Okay, dann vielen lieben Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.